Hallo zusammen. Hallo liebe Dietrich Bonhoeffer Gemeinde, Zentrum Gemeinde und liebe Freunde des DBZ. Schön, dass Sie reingeschaut haben am 27.12. Ist ja so ein bisschen undankbarer Tag, wie so noch rangehängt. Ja, manchmal gibt es einen weiteren Abstand zum Christfest, zum Weihnachtsfest. Jetzt ist im Prinzip eine Verlängerung. So kann man es ja sehen. Wir feiern den dritten Tag Weihnachten und freuen uns dran. Auch der Predigtext, der geht in diese Richtung. Egal wie man es sieht, wie rangehängt oder ein undankbarer Tag oder was auch immer, der Wochenspruch für diese Woche zeigt uns ein bisschen die Perspektive dieses Sonntags und wie wir sozusagen oder was wir aus dem Weihnachtsfest mitnehmen können in die nächste Woche und wie wir das machen. Nicht nur nächste Woche, in die nächste Zeit. Schenkt uns eine Perspektive. Da ist es im Wochenspruch, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wie wir sie sehen können, wie Gott das schenken will uns, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und das brauchen wir, das zeigt er uns heute. Doch lasst uns kurz noch am Anfang beten. Allmächtiger Gott, liebender Vater, Sohn, Heiliger Geist, du bist hier, egal wo wir sind. Und in deine Gegenwart treten wir und bitten dich, dass du redest zu unserem Herzen, dass du unseren Blick weitest für deine Gegenwart, für deine Wirklichkeit und dass du uns berührst und begegnest in deiner Herrlichkeit und vor allen Dingen die Herrlichkeit, die du uns gezeigt hast in Jesus. Es ist bemerkenswert, dass du dich klein gemacht hast, weil du uns liebst, uns suchst. Und so sehnst du dich nach jedem Einzelnen, auch denen, die das hier hören und sehen. Herr, öffne unser Herz, damit wir dich erkennen. Amen. Der Predigtext für heute, der steht im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel und schließt sich an die Weihnachtsgeschichte an, die wir so klassisch kennen. Denn, das ist die Vorstellung, das muss man so ein bisschen erklären, im Judentum damals war es, dass man das Erstgeborene, den erstgeborenen Sohn, den hat man betrachtet als gottgehörig. Und er musste wie ausgelöst werden, also man hat dann ein Opfer dargebracht im Tempel. So musste jeder dahin gehen. An dem Art des Opfers, was wir gleich sehen, erkennen wir, dass Maria und Josef nicht besonders reich waren. Denn Arme durften einfach ein paar Tauben opfern. Genau das machen hier Maria und Josef. Sie ziehen von Bethlehem nach Jerusalem und bringen ein Opfer da. Und dabei begegnen sie zwei Personen, jedenfalls unter anderem zwei Personen. Und hier will uns Gott einiges zeigen. Heißt es ab Vers 22, als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn einen Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach dem Willen Gottes und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesus' Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nation erleuchtet. und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dies Kind. Langer Text. 3 ermutigende Sachen sind hier drin. Wie Gott uns ermutigen möchte, helfen will und sagt, warum es sich lohnt, zu hoffen, dran zu bleiben, zu warten, zu beten. Für alle, die mit Gott unterwegs sind, schon seit langer Zeit, es ist ein sehr ermutigender Text, wenn man länger da reinschaut und ihn auf sich wirken lässt. Für die, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, kann das auch ermutigend sein, weil sie zeigen, wie Gott für die Seinen sorgt, die auf ihn warten, alles von ihm erwarten. Doch schauen wir rein. Wir beginnen bei Maria und Josef. Man muss sich das einmal vorstellen. Maria und Josef wurden schon vorbereitet durch einen Engel darauf, dass das, was da in Maria heranwächst, Gottes Sohn ist. Was Besonderes. Dass er der Retter ist, der das durchsetzen soll, was Gott verheißen hat. Maria hat sogar einen Lobgesang angestimmt. Den können wir nachlesen daraufhin. Doch dann wurde sie schwanger und die Zeit ging ins Land. 9 Monate kann eine lange Zeit sein. Und es geschah nichts, nichts weiter. Außer, dass der Bauch immer dicker wurde, klar. Und es wird einem schlecht und das alles Übliche, was dann noch so mit sich kommt. Und dann müssen sie sich sogar auf die Reise nach Bethlehem machen. Ja, das heißt, weg aus der Heimatstadt, vielleicht weg von denen, die sie sonst kennen, weg aus dem Hausarzt weg vom Hausarzt ihres Vertrauens. Statt großartiger Wunder und Fürsorge taucht eine Schwierigkeit nach der anderen auf. Denn als sie in Bethlehem ankommen, ist kein Platz. Und statt in einem Kreissaal landen sie in einem Stall. Und ich stelle mir das vor, dass dann langsam Zweifel aufkommen. Ja, wie ist denn das? Wenn das hier alles von Gott sein soll, warum kümmert er sich nicht? Warum kümmert er sich nicht? Versorgt Gott nicht? Da setzt er uns so ein Kuckuckskind ins Nest und dann kümmert er sich nicht. Dann fliegt er weg, lässt uns hier machen mit seinem Sohn. 9 Monate ist eine echt lange Zeit. Und ich meine, das kennen wir doch. Vielleicht ist der eine oder andere auch losgegangen. Hat ein Projekt gestartet, hat Schritte gewagt, weil er meinte, das war Gottes Wille. Hier hat Gott zu mir geredet und mir was gezeigt und ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe die eine Person besucht oder ich kümmere mich um eine Person. Ich habe ein Projekt gestartet, ich habe ein Arbeitsfeld ins Leben gerufen und dann geschieht nichts. Irgendwann wird es eher schwieriger, anstatt Wunder, anstatt großen Ereignissen, Schwierigkeiten. Ich stecke fest, es wird anstrengend, es scheint sogar dagegen zu gehen. Und dann kommt die Frage auf, habe ich mich getäuscht? War es vielleicht doch nur Einbildung meinerseits? Und ich glaube, dass Maria und Josef an diesem Punkt standen. Niemand anders hat es doch sonst groß gehört, oder? Das wäre ich doch nur ein Hirngespinst von uns. Und dann müssen sie in diesem Stall gestanden haben. Und ich stelle mir das vor, auch Josef völlig überfordert. Das Kind kommt zur Welt, alles voll Blut, es ist kalt. Es ist dreckig. Am Ende der Kraft von der Reise und dann noch so eine vielleicht durchlittene Geburtsnacht. Völlig am Ende. Und man denkt, Scheiße, was geht hier? Und wenn man so am Ende seiner Kräfte ist, völlig kaputt, da geht so manches durch den Kopf. Und da kommen die Zweifel auf. Du hast mich verlassen, das hat dir nichts mehr mit Gott zu tun. Ich bin ganz allein auf mich gestellt. Alles blöd. Ja, vielleicht ist mancher genau an diesem Punkt. Herzlich willkommen, guter Gemeinschaft mit Maria und Josef im Stall. Und dann aber kommt etwas. Da stolpern so ein paar rohe Gesellen hinein in diesen Stall. Und sie haben sie nicht eingeladen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Hirten. Und sie fangen an davon zu erzählen, dass ihnen gesagt worden, dass genau in diesem blöden Szenario, diesem trostlosen Situation, diese wurde ihnen von den Engeln vor Augen gemalt. Und darin erkennen sie, wow, es ist wirklich der Retter geboren. Auf einmal wird diese trostlose Situation erfüllt, denn Maria und Josef merken, es kommt eine Bestätigung von außen. Andere Leute werden geschickt, erkundigen sich und sie merken, Gott ist im Spiel. Er spinnt die Fäden, er bringt zusammen. Sie haben ja keinen Einfluss darauf gehabt. Und das ist einer der heiligen, ermutigen Momente im Leben eines Christen, wenn du dich auf was eingelassen hast, auf das Reden Gottes und es war ruhig und scheint sogar Widerstände zu kommen und dann auf einmal merkst du, dass Gott an anderen, durch andere wirkt und du hast eigentlich nichts damit zu tun, aber es ist eine Bestätigung für dich. Meine Lieben, dann schreibt euch solche Sachen auf. Es ist vielleicht gut, sogar innezuhalten. Wo ist mir das geschehen? Wo kamen andere? Wo hat mich Gott durch andere ermutigt und gesagt, es war der richtige Weg. Ich bin bei dir. Du hast dich nicht verhört. Du bist auf dem richtigen Kurs. Die Neugier der Hirten wird zum Trost für Maria und Josef. Merkt euch, notiert euch solche Momente. Für Maria und Josef sind es nicht nur die Hirten, sondern wir lesen, und jetzt kommen wir zum Predigtext, dass nochmal, noch zweimal schickt Gott ganz früh Leute, den Simeon und dann die Hanna. Und sie beide erkennen und freuen sich und werden dadurch zur Ermutigung für Maria und Josef und Bestätigung. Und wie sehr brauchten sie diese? Man muss sich das vorstellen. Es kommt ja eine ganze Kindheits-Teenager-Phase, wo nichts weiter geschieht, groß. Wir haben nur einen kleinen Text. Hören wir am kommenden Sonntag. Einen kurzen Text, wo der Jesus 12 Jahre war. Und sonst nichts. Aber hier schlägt Gott Pflöcke ein und ermutigt durch andere und schenkt Bestätigung, auf die sie sich die ganze Zeit beziehen können. Und ich glaube, das ist wichtig und das brauchen wir, dass wir solche Sachen notieren. Wenn du Bestätigung bekommst auf einem Weg und sagst, das ist dein Weg, dein Kurs, ich habe etwas mit dir vor, und dann schickt Gott Stimmen durch andere Bestätigung, dann notiere sie dir. Lass es Anker der Erinnerung werden. Der Bestätigung Gottes, auf die man sich immer wieder beziehen kann, gerade wenn es schwierig wird. Also, das ist der erste ermutigende Punkt. Gott ermutigt uns durch andere. Er bestätigt seine Wirklichkeit und lässt uns dadurch ein Stück Herrlichkeit sehen. Zweite Sache, schauen wir, wenn wir uns den Simeon genauer anschauen. Simeon, was war er? Er heißt, dass er das Versprechen durch den Heiligen Geist bekommen hat, dass er nicht sterben wird, bis er den Retter gesehen hat, den Retter Israels. Manch einer mag ja sagen, oh, so ein Versprechen hätte ich ja auch mal gern. Ne? So ein persönliches Versprechen, Zusage Gottes, eine schöne Sache. Nun, wir haben vielleicht nicht jeder so ein persönliches, so ein klares Versprechen. Du wirst nicht sterben, bis du das und das erlebt hast. Aber wir haben einen Haufen Versprechen und Verheißungen in der Bibel. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Eine Sache. Er verspricht, für uns zu sorgen, wenn wir uns um seine Sache sorgen. Trachte zuerst nach meinem Reich, wird euch alles andere zufallen. Es gibt Haufen Versprechen und Verheißungen. Und wir können sie, genauso wie Simeon umgegangen ist mit seinem Versprechen, auch ernst nehmen. Wichtiger ist noch, als welche Versprechen es, wie der Simeon damit umgegangen ist. Wir sehen an Simeon zum einen, dass er wirklich gewartet hat und dass er als Wartender ein Ermutiger geworden ist. Ja. Wir haben eben gehört, dass es ja vielleicht mehr Gott darum ging, Maria und Josef vielleicht zu ermutigen durch den Simeon. Aber entscheidend ist die Herzenshaltung Simeons. Er war gerecht, gottesfürchtiger Mensch, heißt es da. Aber vor allen Dingen, er wartete auf den Trost Israels. Warten, muss man sich so vorstellen, wenn ich auf einen Zug warte, dann tue ich das nicht, indem ich zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze und weiß, da fahren Züge ein in diesem Bahnhof, den ich da gegenüber vielleicht sogar sehe, ja, wenn ich einen Blick auf den Bahnhof habe. Jetzt muss der 16 Uhr Zug bald kommen und ich warte. Quatsch. Wenn man wartet, inständig auf einen Zug wartet, dann steht man am Bahngleis. Gepackte Koffer, angezogen, bereitet, Ticket in der Hand oder auf dem Smartphone. Das ist Warten in den Startlöchern. Wir leben oft so, dass wir unser eigenes Ding machen und wir wissen um die Verheißung Gottes. Aber wir warten nicht sehnsüchtig darauf. Dieser Simeon, da heißt es, er war dafür bekannt, dass er darauf wartete. So, dass er vielleicht sogar als religiöser Fanatiker dastand. Weiß ich, vielleicht einer, der meint das wirklich ernst. Ne? Der geht davon aus, dass er den Retter sieht. Klar, jahrhundertelang Funkstille, Simeon, schon klar. Aber der Simeon wartete. Er rechnete damit. Er hielt fest daran. Und Gott erfüllte diese Verheißung. Es lohnt sich zu warten, weil Gott sein Versprechen einlöst. Das ist die zweite Sache, die wir zu lernen haben, hier durch diesen Simeon. Wenn wir warten, aktiv warten, damit rechnen, nicht die Hoffnung aufgeben, und das ist Glauben, nämlich mit etwas rechnen, was ich nicht sehe, und darauf hoffen mit fester Zuversicht, dann wird Gott sein Versprechen halten. Und dann wird das komisch für manche aussehen. Aber ich werde Herrlichkeit Gottes sehen. Und es wird, und ich denke, wow, wie will uns der Simeon ermutigen? Ja, mach das. Warte, rechne damit. Ja, ringe, bitte, flehe, damit du auch sagen kannst, meine Augen haben den Heiland gesehen. Nun kann ich in Frieden sterben. Ich weiß nicht nur darum, ich bin nicht nur Christ aus Tradition, weil meine Eltern so waren und ich gehe auch zur Kirche und das ist auch irgendwie gut, sondern nein, ich habe gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich bin ihm begegnet. Ich habe gewartet. Und wenn es gerade nicht der Fall ist, dass ich ihn sehe und erlebe, dann warte inständig wie Simeon. Und Simeon wird uns sagen, es lohnt sich. Und als Wartender werde ich am Ende vielleicht sogar ein Ermutiger für andere. Denn die warten können, im Vertrauen, Gott wird sein Versprechen einhalten. Sie sind Ermutiger für die Menschen in seinem Umfeld. Aber wir brauchen wartende Menschen, erwartungsvolle Menschen in unseren Gemeinden. Also, das Erste, Gott ermutigt uns durch andere. Das Zweite ist, Gott hält sein Versprechen und deswegen lohnt es sich zu warten. Und das Dritte ist, Gott schenkt uns Durchblick. Darum lohnt es sich zu beten. Und das sehen wir an der Hanna. Die dritte Person, die hier auftaucht, oder eigentlich ist die vierte, aber die dritte Personengruppe ist die Hanna. Wie lange Simeon gewartet hat, wissen wir nicht. Wir wissen nicht genau, wie alt er ist. Das wird nicht beschrieben. Aber Hanna war sehr alt. 7 Jahre verheiratet und dann eine lange Zeit Witwe wohl. Weil die Leute haben meistens jung geheiratet. 84 Jahre war sie. Eine alte Oma. Sie betete noch und fastete und diente Gott damit am Tempel. Und es ist so, als ob sie dazu stolpert. Aber es ist kein Zufall. 10 andere Leute sind an diesem Tag mit Maria und Josef in den Tempel gegangen, um Opfer zu bringen, um zu beten. Doch diese alte Frau und der Simeon, aber diese alte Frau erkennt, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Herrlichkeit Gottes. Und es ist kein Zufall, denn Durch Beten und Fasten werden unsere geistigen Augen geöffnet. Das ist eine spirituelle Disziplin, könnte man sagen, Beten und Fasten, die uns nicht ganz so geläufig mehr ist. Ne? Dran zu bleiben, inständig zu beten, vielleicht sogar zu fasten, auf Sachen zu verzichten, um uns ganz auf Gott auszurichten. Aber die Leute, die es tun, erleben, Gott schenkt mir geistigen, geistlichen Durchblick. Er lässt mich Sachen erkennen. Und deswegen ermutigt uns dieser Text, nicht nur inständig zu warten, sondern es hilft uns auch zu warten, wenn wir beten, fasten, beten, dranbleiben wie Hannah. Damit wir einmal den die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann, das ermutigt uns ja auch, sie betet, begegnet ihm und dann fängt sie an davon zu reden. Und sie erzählt den Leuten drumherum, Mann, ich habe diesen Jesus gesehen und er ist es. Gott macht seine Versprechen wahr. Aus Betenden werden Menschen, die Gott begegnen. Aus Menschen, die Gott begegnen, werden es Menschen, die von ihm erzählen. Und nicht, weil sie müssen, sondern weil sie was zu erzählen haben und erzählen wollen. Hier ermutigt uns Gott ein drittes Mal. Wenn du betend dranbleibst, dann schenke ich dir Durchblick. Ich öffne dir die Augen. Du wirst mir begegnen. Meine Augen haben den Heiland gesehen, sagte Simeon und kann auch Hannah sagen. Gebet ist, heißt es sozusagen, geistlich sehen lernen. Durch Gebet hilft es uns aber auch zu warten. Wir werden Verheißungsempfänger wie Simeon und Ermutiger gleichzeitig für andere. Und Beten hilft uns vielleicht auch zu erkennen, wie uns Gott schon ermutigt hat. Am Schluss vielleicht noch eins. Diese Weihnachten wurde ich immer wieder darauf hingelenkt, aufs Beten selber. Und dieser Text wieder. Zwei Leute, die inständig mit Gott in Verbindung waren, sie dürfen als erstes erkennen, dass dieser Jesus mit den Hirten zusammen, aber dann ziemlich bald erkennen, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Und wie oft fragen wir uns doch nach der Wirklichkeit Gottes? Wo ist er in unserem Leben? Und die Weihnachtsgeschichte, die verlängerte Weihnachtsgeschichte sozusagen, spielt den Ball zurück und sagt, ja, bereitest du dein Herz darauf vor? Fang an zu beten. Warte, rechne damit. Denn Gott ist treu. Er hält sein Versprechen. Er wird dich ermutigen durch andere. Und er wird dir die Augen öffnen, damit du selber sagen kannst, meine Augen haben den Heiland gesehen. Doch unser Part ist es, zu beten, zur Herzenstür zu öffnen, sagen, sei willkommen, ihn einlassen. Und genau das wollen wir jetzt noch tun. Jesus Christus, du Mensch gewordener Gott, komm in unser Leben, damit wir auch deine Herrlichkeit sehen, damit wir bezeugen können, unsere Augen haben den Heiland gesehen, damit wir in Frieden leben können und in Frieden sterben. Wir bitten dich, hilf uns treu zu sein in den Aufgaben, die du uns gegeben hast. Selbst wenn wir nichts spüren mehr von Gott, doch schenk uns Ermutigung durch andere Menschen. Lass uns erkennen, dass du wirklich da bist. Hilf uns zu warten, aber im Vertrauen auf dich, wo du selbst uns Versprechungen gegeben hast. Und wir bitten dich, lehre uns zu beten, auszuhalten, alles von dir zu erwarten. Damit wir offen sind, dich zu erkennen, so wie Hannah offen war und erkannt hat. Herr, wir möchten deine Wirklichkeit schauen. Du selbst bist, Mensch gewordener Gott, in diese Welt getreten, um deine Herrlichkeit zu zeigen, die so ganz anders ist, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Doch tritt auch in unser Leben mit der gleichen Art Herrlichkeit, Liebe, Barmherzigkeit, mit deinem Licht, mit deiner Wärme, mit deiner Freude, aber auch mit deiner Vision und mit deinem Blick aufs Leben. Damit wir Gesegnete sind und Segen verbreiten. So befehlen wir uns dir an. Dir sei alle Ehre. Amen. Ihnen und euch allen frohe und gesegnete Weihnachten. Und macht's gut. Ciao.